Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zuerst schauen wir aber zu unserem treuen Begleiter. Der ist immer da, ob wir ihn gerade als blasse Sichel oder als Scheibe sehen oder überhaupt nicht. Und eine ganze Weile hat uns das auch gereicht vom Mond. Nach den bemannten Mondlandungen in den 70ern, da war erstmal eine ganze Weile Ruhe da oben. Seit ungefähr 10 Jahren schicken verschiedene Nationen jetzt wieder Sonden, die auf dem Mond landen sollen. Und momentan ist da richtig was los. Vor 2,5 Wochen hat eine russische Sonde einen Krater hinterlassen. Kurz danach kam dann die sanfte Landung der indischen Konkurrenz. Und jetzt vergangene Nacht hat Japan noch eine Raumsonde in Richtung Mond gestartet. Die dreht jetzt in den nächsten Monaten immer größere Runden um die Erde, bis sie dann Anfang nächsten Jahres den Mond erreicht haben soll. Und da wundert man sich schon so ein bisschen, woher kommt plötzlich dieses Interesse? Gibt es aktuell so viele Forschungsfragen, die man mit diesen Missionen beantworten will? Oder geht es nur darum, der Welt zu zeigen, wir können Mond? Bei mir ist jetzt der Astrojournalist Dirk Lorenzen, der den Blick aufs große Ganze hat. Dirk, wie viel Prozent Wissenschaft steckt in diesen Missionen und wie viel Prozent davon ist nur Show?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Russland wollte klar nach 50 Jahren mal wieder zeigen, dass es auf dem Mond landen kann. Hätte das geklappt, hätte man das sicherlich auch fürs Prestige ordentlich dann natürlich ausgenutzt. Bei Indien klar ging es sehr um das Prestige, dass man international zeigen wollte, was man kann. Auch Premierminister Modi hat während dieser Mission sehr oft das genutzt eben für lange politische Statements. Man hat aber zugleich eben auch technologisch gezeigt, dass man neben den USA, der Sowjetunion und China auf dem Mond landen kann. Das heißt, da hat man auch technologisch ein Ausrufungszeichen gesetzt. Bei Japan kann man wirklich sagen, geht es vor allem um die Wissenschaft.
Aber auch für Japan wäre es die erste Mondlandung.
Es wäre die erste, man hat da was zu tun, man will auch was wieder gut machen. Im April ist eine private Mission gescheitert, jetzt soll es eine staatliche richten. Und hier ist das Hauptziel, wirklich punktgenau zu landen, auf etwa 100 Meter genau. Bisher war das so, wenn man irgendwo einen Landeplatz, auch bei der russischen Sonde Luna 25, da hat man so angepeilt auf ein paar Kilometer genau. Und Japan will jetzt eben wirklich, diese Sonde soll in die Umlaufbahn um den Mond eintreten. Sie soll dann genau gucken, wo ist das Ziel, soll das automatisch erfassen im Abstieg, soll auch gucken, liegen da irgendwelche Brocken rum, sind da Krater, die gefährlich sind.
Damit man nicht in letzter Sekunde umfällt.
Ganz genau, soll dann wirklich genau dort landen und das auch noch auf einem Hang mit etwa 15 Grad Neigung. Und in dem Moment, wenn dann die Sonde aufsetzt, will man sie gezielt auf die Seite legen. Ich sag salopp, immer so eine stabile Seitenlage, damit dann eben kein weiteres Unglück passiert und dann will man arbeiten. Und das ist deswegen so wichtig, weil es auf dem Mond einfach viele interessante Punkte gibt, die aber sehr, sehr klein sind, wo es eben nicht reicht, auf Kilometer genau zu landen. Und Japan will mit SLIM eben wirklich jetzt einen ganz neuen Schritt machen. Das wäre wissenschaftlich völliges Neuland, wenn das jetzt gelingt, dass man eben wirklich an so einem ganz frischen Krater das Auswurfmaterial genau untersuchen kann.
Okay, das wäre Japan. Wenn wir jetzt zur indischen Mission gucken, Chandrayaan 3 ist vor gut 2 Wochen auf dem Mond gelandet. Kann man da schon mal eine erste Bilanz ziehen, wie das so gelaufen ist?
Das hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Man hat den Rover ausgesetzt, der ist durch den Mondsand da gerollt, so nur etwa 100 Meter weit. Da ist das Team ein bisschen enttäuscht. Man hatte auf 300 oder 400 Meter gehofft. Es gab überraschend wenig Fotos. Also ich dachte eigentlich, man würde wie bei den chinesischen Missionen ganz viele Bilder bekommen. Da war doch erstaunlich wenig. Aber man hat dann jetzt tatsächlich vor wenigen Tagen noch mal ein richtiges Ausrufungszeichen gesetzt. Die Landefähre hat noch einmal das Triebwerk gezündet, hat sich kurz angehoben, so einen halben Meter und ist etwa ein halben.
Gemacht.
Ja, genau. Also einen Hüpfer, einmal hoch, einmal runter, sitzt jetzt praktisch einen halben Meter daneben. Klingt erstmal banal. Man hat aber gezeigt, man hätte auch vom Mond starten können. Das wird dann eben interessant, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man Material vom Mond zur Erde bringen will. Das hat in den letzten Jahren nur China gekonnt. Indien holt da mächtig auf.
Mit dem Hopser war es das dann jetzt mit der Mondmission oder geht es für die Landefähre und den Rover noch weiter?
Ja, die indische Mission ist jetzt wahrscheinlich doch fast am Ende. Da ist auf jeden Fall erstmal am Landeplatz die Sonne untergegangen. Da wird es jetzt bitter kalt. Das stürzt dann die Temperatur auf unter minus 150 Grad Celsius. Beide sind im Schlafmodus, kein Instrument mehr an, nur noch die Funkanlage. Und man hat dann extra noch die Solarzellenflächen der Landefähre so ausgerichtet, dass sie zur aufgehenden Sonne zeigen. Am 22. September steigt dort wieder die Sonne über den Mondhorizont. Der Mond hat ja diesen verrückten Tag-Nacht-Rhythmus. Immer 14 Tage Sonnenschein, 14 Tage Nacht. Und wenn alle Glück haben und am 22. September die Sonne aufgeht, dann vielleicht, also das Glück, das ist kein Glück, die geht auf jeden Fall auf, aber wenn man Glück hat und dass dann die Landefähre wirklich noch funktioniert, dann könnte sie auch vielleicht noch einen Mondtag arbeiten. Da muss man ein bisschen die Daumen drücken.
Das Gedränge zum Mond ist ja mit diesen 3 Missionen auch noch gar nicht zu Ende. Was ist denn dieses Jahr noch geplant?
2 US-Missionen. Große Raumfahrtnation, USA will natürlich auch mitmischen. Die sollen eben auch starten. Da gibt es dann einmal die Landesonde Nova C. Die soll am Rand eines Kraters wirklich relativ nah am hohen Südpol landen, nur so etwa 150 Kilometer entfernt. Das wird dann auch so eine Präzisionslandung. Da kommt man vielleicht Japan zuvor. Und diese Sonde Nova C wäre wirklich eben in dem Bereich, wo es interessant ist, mit diesen Kratern, in die nie Sonne hineinfällt. Das heißt, da könnte es am Boden tatsächlich Eis geben. Das wäre also sehr interessant. Und dann gibt es noch ein weiteres US-Unternehmen, das schickt seine Sonde Peregrine, den Wanderfalken, zum Mond. Da ist das Ziel nicht am Mond Südpol, das ist kein Witz, der See des Todes, eine Region auf dem Mond. Wollen wir mal hoffen, dass das kein böses Omen ist.
Es ist schon auffällig, dass sich jetzt gerade so viele Missionen knubbeln. Ist das jetzt ein richtiger Wettlauf? Ist das Zufall?
Ein Wettlauf in dem Sinne ist es nicht, aber der Mond ist eben wieder in. Ausgelöst hat das eben die NASA, die ja gesagt hat, sie will wieder Menschen zum Mond schicken, nach über 50 Jahren Pause mittlerweile. Da braucht man manche Vorarbeiten, etwa eben die Untersuchung des Materials da nah am Mond Südpol. Hat eben auch Firmen praktisch damit beauftragt, macht doch mal diese Dienste, fliegt dahin, bringt mal für uns irgendwelche Messgeräte hin, dass man einfach ein bisschen genauer erkunden kann, wie geht's denn da auf dem Mond zu, nahe dem Mond Südpol. Und das Fernziel ist dann natürlich der Mars. Man will eben mit Menschen zum Mond Südpol, will dort ein bisschen länger leben und arbeiten und will dabei lernen, wie man zum Beispiel Treibstoff aus dem Gestein bekommt, um dann irgendwann mal zum Mars fliegen zu können.
Unser Weltraumautor Dirk Lorenzen sagt, keinen Wettlauf zum Mond, den gibt es gerade nicht, aber einen gewissen Hype, den gibt es schon.